Diese Folge wird euch präsentiert von Levi's. Tops und Kleider für Frühling und Sommer in leichten Denim und aus weichen Stoffen.
Welcome to my G-Spot.
Hey, ich bin Stefanie Giesinger und das hier ist mein G-Spot, also mein absoluter Lieblingsort auf der ganzen Welt, wo ich mit euch über alle Themen sprechen möchte, die mich interessieren und euch sicherlich auch. Das sind Themen wie Sex, Schönheitseingriffe, Beziehungen, Freundinnenschaften und so weiter. Mein Ziel ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen und damit auch alle Fragen erkunden. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit unterschiedlichen GästInnen. Das sind unter anderem ExpertInnen, Freundinnen, bekannte Menschen, alles Leute, die mich inspirieren und die ich mit dem Thema assoziiere. Ich hoffe, dass sich alle hier wohlfühlen können und dass wir hier auch etwas Spaß haben können.
Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema.
Ich werde täglich schon gerne die beste Version meiner selbst und generell möchte ich mich in allen Lebensbereichen verbessern. Schon alleine meine Morgenroutine ist ein Beweis dafür. 7 Uhr aufstehen, Öl ziehen, Yoga, Meditation, Morning Pages, Matcha. Nur dann starte ich positiv in den Tag. Ich glaube, viele Menschen teilen den Wunsch mit mir, konzentrierter, gesünder, optimistischer und produktiver sein zu wollen. Natürlich streben wir alle unterschiedliche Ziele an, doch den Drang dazu, ein besserer Mensch zu werden, beobachte ich bei all meinen FreundInnen. Ob das wirklich glücklich macht, bezweifle ich. Und ob ich jemals einen Zustand, in dem ich mich gut genug fühle, erreichen kann, ist auch fraglich. Ich frage mich, ob es wirklich die einzelnen Taten sind, die mein Wohlbefinden verbessern, oder ob es sowas wie ein Placebo-Effekt ist. Und im Umkehrschluss, werde ich negativ davon beeinflusst, wenn ich diese Routine weglasse, nur weil ich weiß, dass ich meinen Ansprüchen nicht gerecht wurde? Möchte ich mich von dem Optimierungsdruck ganz lösen? Eigentlich nicht. Zwar möchte ich mich im jetzigen Zustand als gut genug empfinden, aber einen gewissen Fortschritt möchte ich dennoch erleben. Ich folge inzwischen auch auf Social Media vielen Accounts, die mit Tipps und Weisheiten das Leben anderer verbessern wollen. Ich konsumiere diesen Content auch super gerne und liebe alle neuen Erkenntnisse. Aber ich frage mich auch, wie viel des Guten ist gesund? Ab wann ist der Druck, besser zu werden, sogar gefährlich? Und ist das in gewissen Maßen auch eine Sucht? Um über dieses Thema zu sprechen, habe ich einen Gast eingeladen, der online Tipps für ein besseres Leben gibt. Das Ganze aber sicherlich auch philosophisch einordnen kann und hoffentlich mehr Klarheit in meine Fragen bringen kann. Timon Krause ist Mentalist, Autor und Philosoph. Seine Fähigkeiten hat er früh ausgearbeitet und mit 16 schon sein erstes Buch herausgebracht. Er gewann als jüngster Preisträger aller Zeiten den Titel als Best European Mentalist und tourt mit seinem Programm auf der ganzen Welt. Er gibt TED-Talks, begeistert seine Fans online und tritt sogar in US-Shows auf. Wie er das alles schafft, ob es ihm manchmal zu viel wird und wie er zum Thema Selbstoptimierung steht, das besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen.
Hello, freue mich.
Ich freue mich auch
Danke
sehr.
Dir.
Ich habe auf jeden Fall erstmal ein kleines Spiel vorbereitet.
Sehr gut.
Also ich stelle uns jetzt Fragen, die wir erraten müssen. Das heißt, ich weiß die Antwort auch noch nicht. Die Redaktion wird es dann im Nachgang reingeben.
Also ein Quiz quasi, oder?
Genau.
Okay.
Das ist sehr gut analysiert.
Das habe ich sehr gut. Das ist, so können wir das nennen.
Okay, die erste Frage. Wie viel Prozent der Deutschen nutzen Gesundheitstracking-Apps?
Gesundheitstracking-Apps? Finde ich jetzt schon schwierig zu beantworten, weil ich da wirklich gar keinen Zugang zu habe und ich werde es wahrscheinlich grob unterschätzen. Also ich habe noch nie eine Gesundheitstracking-App benutzt oder eine Smartwatch oder so.
Echt?
Ja, ich werde es also grob unterschätzen. 12%, sage ich.
Es ist erstmal natürlich ein großes Privileg, so einen Zugang zu haben zu Gesundheitstracking-Apps. Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es über 50% sind, aber ich würde schon sagen 40%. Okay, was ist die Antwort?
Es sind 31,6%.
Ui.
Sehr gut.
Interessant. Wie viel Prozent checken regelmäßig eine Schrittzähler-App?
glaube weniger. Das muss weniger sein, weil ich glaube, dass Gesundheitstracking-Apps wahrscheinlich in die Schrittzähler-App mit reinkommen. Ich würde mal sagen 20%.
Ich sag mal 22.
Okay.
Insgesamt nutzen 23,6% regelmäßig eine Schrittzähler-App.
Oh, wow. Hey,
sehr gut. Wow, okay, aber ziemlich accurate hast du geschätzt.
Das Spiel liegt mir. Mhm. Also ich glaube einfach, dieses Thema betrifft mich.
Vielleicht, ja. Das möchte ich gleich aber auch gerne noch von dir hören, was du alles trackst und warum und was es dir gibt.
Was ist die beliebteste Aktivität, um das persönliche Wohlbefinden zu steigern? Spazieren.
Boah, da ist aber, was fällt denn da drunter? Weil Leute werden ja wahrscheinlich nicht Netflix sagen oder so.
Ah, Sex?
Weil soll ich, ob Leute das sagen, wie optimierst du dich selbst? Ich habe sehr
viel. Nee, persönliches Wohlbefinden zu steigern.
Boah, ich hätte jetzt an so Schokolade oder so gedacht. Ah. Irgendwie so Snacks, irgendwas mit Nahrung, vielleicht Tee.
Nee, ich glaube, ich bleibe bei Spazieren. Ah, nee, mit anderen Menschen sein?
Musik, ich sag Musik hören. Ich sag, die hören Musik.
Am liebsten verbringen die Menschen Zeit in der Natur.
Damn! Sehr beeindruckend.
Bin schon ein bisschen stolz.
Darfst du auch sein.
Danke. Wie viel Prozent der Deutschen benutzen Apps für Meditation und Achtsamkeit?
Ich habe ja gerade mal jedes Mal grob unterschätzt. Ich versuche das jetzt mal hochzu. Also meine Intuition hätte gesagt, 5% der Leute und 15% haben es runtergeladen. Ich würde es jetzt mal hochschieben und sagen, so 8-9% nutzen die. Ich überschätze mich jetzt mal mit Absicht.
Ich glaube auch, dass es nicht so viele Leute sind, weil das ja schon etwas Neues in unserer westlichen Kultur ist. Mhm. Ich glaube 5, wahrscheinlich sogar weniger.
Es sind 4,9%.
Wow!
Das ist wirklich Punkt. Ich ergebe mich.
Wow, verrückt. Wie viel Prozent der 14- bis 19-Jährigen können sich vorstellen, ein Implantat zur Steigerung geistiger Fähigkeit einpflanzen zu lassen? Und wie viel bei den plus 70-Jährigen? Also ich glaube, 14- bis 19-Jährige würden so ein Implantat zu 45% einsetzen?
Ich sag zu 76%.
So viele?
Ja, ja.
Würdest du es machen?
Nee, ich habe tatsächlich irgendwann mal für mich entschieden, dass ich, wenn wir jetzt langsam, ich weiß nicht, wie realistisch es ist, aber langsam in dieses Zeitalter kommen, dass die anfangen, irgendwelche Chips einzusetzen, so Elon Musk-Figuren. Hm. Ich habe irgendwie, ich muss es nochmal durchdenken, vielleicht ist es unfundiert, aber irgendwie das Ideal für mich entschieden, dass ich das nicht möchte, dass ich meinen Körper nicht technisch enhancen möchte. Das ist natürlich eigentlich ein bisschen hypokrit, weil das Handy schon so eine Verlängerung ist unseres Körpers für viele Menschen ein Stück weit. Aber ich würde es, glaube ich, nicht machen. Würdest du das machen?
Ich würde darüber nachdenken, aber ich glaube, es lohnt sich gar nicht, sich dagegen zu wehren. Ich glaube, unsere Vorfahren, die waren auch so, ich würde niemals ein Gerät in die Hand nehmen und das und das damit machen. Und ich glaube, man kann diesen Fortschritt gar nicht mehr aufhalten. Also entweder bist du dann so ein Weirdo in Anführungszeichen und bist total zurückgeblieben, hast aber natürlich auch in irgendeinen Art und Weisen Vorteilen, wahrscheinlich wie du dich selbst spürst. Aber ja, als Gesellschaft entwickeln wir uns einfach in diese Richtung.
Das stimmt. Also es geht mir auch nicht darum, dass ich sagen würde, ich würde den Fortschritt aufhalten wollen. Ich glaube, der ist nicht, wie du sagst, das ist, glaube ich, nicht aufzuhalten, aber ich würde es, glaube ich, bei mir nicht machen. Ich finde es auch nicht mal verwerflich, wenn man es machen würde. Ich würde es schon verstehen. Ich glaube, ich fände es unangenehm, das bei mir zu machen, aber who knows.
Ja. Wie viel Prozent bei den über 70-Jährigen? Was denkst du?
8. 76 und 8, glaube ich.
Okay, ich sag 45 und 7.
Insgesamt sind das 62% bei den 14- bis 19-Jährigen und dann sind es nochmal 40% bei den plus 70-Jährigen.
Ah, krass. Vielleicht, weil die natürlich dann, wenn man älter wird, dass man dann denkt, ah, meine geistige Leistung geht zurück oder so, dass man sich das vielleicht auch zurückwünscht.
Ich habe eh nichts zu verlieren. Okay, also vielen Dank für das kleine kurze Spiel.
Ja, ich glaube, der Pokal geht offiziell an Steffi. Ich übergebe ihn dir mit Lorbeeren und allem drum und dran.
Vielen Dank. Wir haben nichts dabei gewonnen, aber
Ehre.
Ich finde es genau, Ehre finde ich schön. Ich möchte dich jetzt erstmal so ein bisschen kennenlernen und natürlich auch, dass die ZuhörerInnen dich besser kennenlernen können. Mhm. Mir stellt sich eh so die Frage, du bist Mentalist. Mhm. Was macht ein Mentalist eigentlich?
Das ist so ein bisschen, also es sind zwei Elemente eigentlich, die zusammenkommen. Auf der einen Seite ist es, also es ist Entertainment in erster Linie. Ich gehe auf die Bühne und ich mache Shows. So, ich lebe davon, ich bin Bühnenkünstler in allererster Linie.
So Zaubertricks.
Jein, es ist dann eben, statt Fingerfertigkeit ist es eben so Kopffertigkeit, wenn du so willst. Es ist also so ähnlich wie ein Comedian vom Format oder vielleicht auch wie ein Illusionist vom Format her. Das heißt, das Publikum kauft sich Tickets, die setzen sich da rein, die kommen dann auf die Bühne und dann errate ich deren Gedanken, also ich errate deren PIN-Nummer, haben wir in der letzten Tour gemacht. Ich hypnotisiere die Leute und es gibt dann so Mind-Hacks für den Alltag mit, die ich den Leuten mitgebe und halt Story. Und das ist so das eine. Und die Fundierung davon ist aber eben, dass ein Mentalist eigentlich jemand ist, der den menschlichen Geist so gut kennt, dass er die Gedanken der anderen Menschen in Anführungsstrichen lesen kann. Es ist kein Gedankenlesen, es ist eher ein Gedankenablesen, also Körpersprache lesen, Mimik lesen, Gestik lesen, Statistiken und, kennen.
Also du gehst auf die Bühne und genau. Was machst du noch? Was ist die andere Ebene?
Genau, also die Bühnenkunst ist die eine Ebene und die andere Ebene ist eben das technische Know-how, dass ich sage, ich kenne mich so gut mit angewandter Psychologie aus, Hypnose auch zum Beispiel, um da dann Entertainment draus zu machen. Und der Mentalist ist das, was das beides vereint in den meisten Fällen. Du kannst auch, es gibt Mentalisten, die arbeiten dann eben als Therapeut. Es gibt Mentalisten, die in Amerika gibt's das, die arbeiten dann bei der Polizei. Das ist dann, die Grenzen verfließen so ein bisschen Profiler, aber eigentlich ist Mentalist ist meistens die Bühnenkunst gemeint.
Also ein Entertainer.
Ja, meistens ist damit genau der. Also du hast halt einen Pool an Leuten, die praktische Psychologie anwenden und die können dann Profiler werden, die können Therapeuten werden, die können Entertainer werden und meistens sind die, die mit Mentalist gemeint sind, die die Entertainment machen.
Und wie bist du zu diesem Beruf gekommen?
Ich habe eine Hypnose-Show gesehen, als ich 12 war, also ja, als ich 12 war und fand das war in so einem Ferienpark, ganz so ganz classic, dieses, ihr denkt alle, ihr seid nackt, oh, ihr bumst jetzt die Stühle, so richtig freudig eigentlich. Fand aber diesen Moment, dass, du hast mal Hypnose gesehen bestimmt, oder? Dass die sagen, schlaf und die Augen schließen sich und die fallen so in sich zusammen. Ich fand das hochfaszinierend und habe gesagt, ich möchte das lernen. Und habe mir das dann selber beigebracht, quasi autodidaktisch. Ich habe einfach nachgemacht, was ich da gesehen habe. Ich hatte Glück, dass ich für Hypnose ein Talent mitbringe. So für Menschenlesen habe ich das gleiche Talent nicht, für Hypnose aber wohl. Und das hat dann sehr schnell funktioniert und habe mir das dann selber weiter beigebracht. Bin nach Neuseeland gegangen, ein Jahr lang auf Austausch. Habe da einen Mentor gefunden zufällig, also einen Altmentalisten. Und der hat mich dann von der Hypnose ans Menschenlesen rangeführt. Und habe dann später 4 Jahre Theaterschule gemacht, um zu lernen, das auch zu präsentieren und habe aber eigentlich nie einen anderen Job gemacht. Ich habe nie Zeitungen ausgeteilt, ich habe noch nie Erdbeeren gepflückt, ich habe immer Kindergeburtstage gemacht und Tante-Emma-Geburtstage und dann kleine Betriebsfeste bei uns im Dorf irgendwie vom Blumenladen, das 50. Jubiläum und das langsam aufgebaut.
Aber dein Ziel war es immer, Leute damit zu unterhalten?
Jein, also mein Ziel war es immer, Magie zu geben. Das klingt sehr kitschig, aber ich glaube, dass wir in einer Welt leben, wo du alles wegerklären kannst und ein Stück weit auch erwartet wird, dass du alles wegerklären musst. Und ich glaube, dass der Mensch, da kommen wir wieder auf diese 4 Denkarten, das indigene Denken, das magische Denken, das ist das Denken, mit dem sich die Hardware von unserem Gehirn eben bis vor 200.000 Jahren entwickelt hat. Das war so die erste Denkart. Und die ist ganz stark darauf ausgelegt, die Welt als Netzwerk, als verbundenes Netzwerk wahrzunehmen und uns als Teil der Natur wahrzunehmen. Die ist auch ganz stark darauf ausgelegt, mystische Sinngebung in der Welt zu finden. Also nicht die Welt zu veratomarisieren. Das macht der moderne Geist. Der bricht es runter in seine Teilchen. Der sagt, das ist ein Baum und der besteht aus diesen Teilchen und die bestehen wiederum aus diesen Atomen. Und da laufen diese Bahnen drin und so funktioniert der Baum. Und der Baum ist eigentlich nur die Summe seiner Teile. Und der ursprüngliche indigene Geist sagt aber eben, das ist ein Baum und dieser Baum hat Sinn und Bedeutung und da ist vielleicht ein Baumgeist drin oder so. Mhm. Das heißt nicht, dass ich an Baumgeister glaube oder sage, wir müssen da jetzt dran glauben. Das heißt aber, dass ein ganz grundsätzliches Verlangen des menschlichen Geistes ist, Wunder und Sinn in der Welt zu entdecken. Und das möchte ich mit meinen Shows in einem geschützten Rahmen machen, wo man sagen kann, ich kann zu der Show hinkommen. Und ich kann und darf hier sagen, ich verstehe das nicht. Und das ist in Ordnung. Ich kann hier sagen, ich glaube, das ist magisch, was auch immer das für mich bedeutet. Und das ist in Ordnung. Und ich kann das Gefühl mitnehmen.
Ist das eine Art von Spiritualität? Weil Spiritualität ist ja auch so ein bisschen, man sieht etwas, was man nicht erklären kann, was man nicht verstehen kann. Ja, und man glaubt an etwas Unsichtbares, so vielleicht auch an eine größere Macht.
Ja, also es geht mir eher um den Prozess des Wunderns. Ich glaube, es ist gut für Menschen, wenn sie sich über etwas wundern, über etwas neugierig sind. Aber Spiritualität ist natürlich auch ein großer Faktor, der damit reinspielen kann, wo du sagst, da sind wir beim Thema Selbstoptimierung. Ich glaube, ein großer Schritt zur Selbstoptimierung für viele Menschen wäre, das Spirituelle in ihr Leben zu lassen, ein Stück weit, weil Selbstoptimierung ganz oft ein ganz heftig wissenschaftlicher Ansatz ist. Und man sagt, wie zerstückle ich mein Leben so, dass ich die effizienteste Performance liefern kann in verschiedenen Bereichen. Und Spiritualität in sein Leben zu lassen, kann dich aber optimieren, weil das gut für dich ist. Und das heißt nicht, dass du jetzt an Gott glauben musst oder so oder an höhere Mächte glauben musst. Ich habe das mal beschrieben als be committed, not convinced. Das heißt, ich kann sagen, an einem Wochenende committe ich mich, jetzt ein Ritual durchzuführen oder zur Kirche zu gehen oder zu meditieren auf eine spirituelle Art, weil ich weiß, dass das gut für mich ist. Ich tue so, als glaube ich dran, ich bin committed, auch wenn ich selbst nicht überzeugt davon bin, auch wenn ich wirklich nicht wirklich glaube, dass da wirklich jemand ist, der mir gerade zuhört, führe ich das trotzdem aus, weil ich weiß, dass das gut für mich ist und dass mir das was gibt. Ergibt das Sinn? Das ist so sehr vage, aber verstehst du grob, wo das hingeht, so, also man setzt das zur Seite, ursprünglich aus dem Englischen, das Wort sacred kommt von einem griechischen Wort, das heißt zur Seite setzen, also Zeit zur Seite legen, wo ich dieser Spiritualität Raum gebe.
Ja.
Und dann in mein Leben zurückzugehen, aber und das Leben eben praktisch zu leben.
Eigentlich voll die schöne Sichtweise, auch auf so verschiedene Ebenen im Leben, weil die alle so wichtig sind und auch einen wichtigen Part spielen.
Bist du spirituell oder hast du da was?
Ich würde schon sagen, dass ich in irgendeiner gewissen Art und Weise spirituell bin. Ich bin jetzt nicht super religiös aufgewachsen, aber habe schon jeden Abend mit meiner Oma die Bibel gelesen und meine Familie glaubt an den Gott und so weiter und die beten auch. Dementsprechend bin ich damit groß geworden, dass es eine größere Macht gibt und ich glaube, irgendwann habe ich das hinterfragt und habe auch gesehen, dass die Religion jetzt nicht das Beste ist für unsere Gesellschaft und ich aber seitdem schon so ein bisschen auf der Suche bin nach etwas, was mir Halt gibt und ich denke inzwischen, es gibt ein höheres Steffilein und ich lasse mich dann so ein bisschen leiten durch mein Leben von meiner eigenen höheren Macht. Das könnte auch einfach mein Unterbewusstsein sein, aber ich glaube daran, dass es etwas gibt, was ich eben nicht sehe oder spüren kann und das hat eine Wichtigkeit in meinem Leben.
Das klingt nach einem ganz ähnlichen Ansatz eben, dass du sagst, ich könnte auch versuchen, es wegzuerklären. Ich könnte versuchen zu sagen, das ist Intuition und das sind einfach all der Input, der bei mir reinkommt, den ich bewusst nicht verarbeite, aber unbewusst und so weiter. Du kannst halt auch sagen, ich möchte aber an was Höheres glauben und das gibt mir etwas. Und dann kann das super gesund sein, auch einfach für einen Menschen, solange man dem eben auch nicht in allen Fällen die absolute Autorität gibt. Anderes Beispiel wäre Tarotkarten. Jemand sagt, ich lege mir die Tarotkarten, weil sie mir einen neuen reflexiven Einstieg ins Leben geben. Mhm. Ich frage eine Frage, ich gucke auf die Bilder, das gibt mir irgendwie einfach einen neuen Input. Aber ich gebe denen keine Autorität aus sich selbst. Ich sage nicht, das, was die sagen, wird wahr und die wissen alles über die Welt, sondern ich erkenne das als, ich möchte daran glauben, ich möchte damit arbeiten. Ich weiß aber auch, ich kaufe mir jetzt vielleicht nicht das Haus, das ich mir eigentlich nicht leisten kann, weil ich das irgendwie in den Karten gesehen habe.
Aber man braucht auch eine gewisse Disziplin, um sich da selbst treu zu bleiben und das Bewusstsein auch beizubehalten. Ja. Ich glaube, sehr viele Menschen verlieren sich eben auch in genau diesen Sachen, wie zum Beispiel Tarotkarten legen. Ich kenne auch einige Menschen, die halt super spirituell sind und sie sagen so, bald geht die Welt unter, ihr müsst alle euer Geld abheben von den Konten, denn ich weiß ganz genau, bald kommt, keine Ahnung, The Darkness oder so.
Da gibt's ganz viele psychologische Prinzipien, die da am Werk sind, die dafür sorgen, dass das funktioniert. Confirmation Bias, du kennst das, wenn du ein rotes Auto hast, dann plötzlich alle ein rotes Auto scheinbar. Wenn du an den Weltuntergang glaubst, dann siehst du plötzlich überall Zeichen für den Weltuntergang, weil du filterst.
Ja.
Kognitive Dissonanz, die vermieden werden soll. Das heißt, dass wenn du 5 Jahre an was geglaubt hast und dann plötzlich zugeben musst, ich lag vielleicht falsch, dann ist das eine extreme Dissonanz, die wollen wir vermeiden. Das ist auch der Grund, warum so VerschwörungstheoretikerInnen ganz schwierig davon zu überzeugen sind oder sogar, wenn sie mit Fakten präsentiert werden, ganz schwierig ihre Position loslassen, weil das wehtut. Da gibt es also ganz viele Prinzipien, die uns darin gefangen halten. Und das ist genau richtig, was du sagst. Du brauchst eine gewisse Disziplin oder der Fachbegriff ist Metakognition, also eine Wahrnehmung deiner Wahrnehmung. Du musst also von außen drauf gucken. Und das kannst du zum Beispiel durch Reflexion ganz viel machen. Reflexive Fragen, Meditation, was du machst, Morning Pages, das ist super für Metakognition, um sehr reflektiert im Leben zu stehen.
Voll spannend. Ich glaube, ich reflektiere viel zu viel. Viel zu viel. Glaubst du, das kann man auch? Weil ich hinterfrage alles, was ich gesagt habe, und ich bin auch immer bereit, meine Meinung zu ändern, zu allem, weil ich mir so denke, vielleicht stimmt das ja auch, ich bin nicht allwissend.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe genau den gleichen Struggle auch aktuell. Mhm. Ich kann dir rational sagen, was wahrscheinlich die Lösung dafür wäre, aber ich habe sie noch nicht gelebt. Also ich fühle das genau, was du sagst. Wenn du so offen für neue Argumente bist und Sachen so sehr reflektierst, ist die Gefahr nämlich genau, dass du entweder ein Fähnchen im Wind bist, das bin ich auch oft, ein Fähnchen im Wind bist oder inaktiv wirst, weil du denkst, es ist ja egal, eigentlich kann jede Sichtweise richtig sein, dann ist es auch egal, was wir machen. Und da kommst du dann auch wieder zurück auf dieses, du musst irgendein Prinzip da drauflegen, dem du dich committest, auch wenn du nicht überzeugt davon bist. Aber es ist natürlich eigentlich sehr gut, das spricht sehr für dich, dass du so reflektiert sein
ein
kannst.
Fähnchen im Wind, ein Fähnchen
im Wind. Ja, eigentlich schon, aber eigentlich schon. Eigentlich brauchen wir erstmal mehr Fähnchen im Wind, die dann zusammen anfangen zu, die Metapher hängt, die zusammen anfangen zu pusten, damit sie in eine Richtung wehen.
Süß. So. Ach ja, ich bin ein bisschen abgedriftet von den Fragen. Ich bin sehr begeistert
einfach
von dir.
Ich auch übrigens. Wir, gleichfalls, Dankeschön.
Werbung. Unser heutiger Partner ist Simon Mobile. Also ich weiß ja nicht, wie ihr Waschbären findet, aber ich finde sie unglaublich süß. Man sagt ja auch, das sind die Tiere, die heißen ja auch Waschbären deswegen, weil sie ihr Essen vor dem Essen waschen. Finde ich sehr cute und es gibt einen Waschbären, der heißt Simon und der ist das Maskottchen von Simon Mobile. Und falls ihr Simon Mobile noch nicht kennt, will ich euch mal ein bisschen was dazu erzählen. Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit super viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis an. Wer jetzt auch einen Vertrag mit Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate for free geschenkt. Einfach so, ganz genau. Und die 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen kann man sich im Monat einfach aussuchen. Die gibt's ab 8,99 Euro. Und ich glaube, wir alle kennen es. Man ist mal etwas zu lange unterwegs auf Social Media, scrollt etwas mehr als sonst oder schaut sich ein langes YouTube-Video an, vielleicht auch einfach einen G-Spot-Podcast und man merkt, oh, ich brauche ein bisschen mehr Datenvolumen. Da kann man monatlich einfach zwischen diesen Gigabyte-Paketen wechseln. Man kann auch, das finde ich auch sehr vorteilhaft, monatlich kündigen und man hat eine All-Net-Flat und Wi-Fi-Calling sowieso mit dabei. Top-D-Netz-Qualität inklusive kostenlosem 5 GB gibt es auch inklusive. Für alle, die jetzt noch nicht überzeugt sind, gibt es auch noch ein Goodie. Bis zum 13.05. bekommt ihr mit dem Code SPOT2, also alles groß geschrieben, S-P-O-T und dann die Ziffer 2, für 12 Monate monatlich 2 GB on top geschenkt. Ich wiederhole nochmal, alles groß geschrieben, S-P-O-T und dann die Nummer 2. Der Code kann ganz einfach auf der Webseite oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes oder auf simon.link/gspot.
Werbung Ende.
Aber du hast jetzt auch schon sehr, sehr viel erreicht in deiner Karriere. Hattest du jemals so das Gefühl, ich hab's geschafft? Oder ja, gab es so einen Moment, wo du dachtest so, geil, jetzt bin ich wer?
Ich stelle die Frage erst zurück. Hast du das jemals gehabt? Hast du jemals gedacht, jetzt habe ich es geschafft?
Schon. Also vor 10 Jahren habe ich ja Germany's Next Topmodel gewonnen. Mhm. Und da hatte ich schon den Moment so, oh mein Gott, ich habe es geschafft. Wow. Mhm. Der war aber sehr schnell wieder weg.
Der ist schnell weg, ne?
Der ist sehr schnell wieder weg. Und seitdem, muss ich sagen, habe ich immer mal wieder so ganz kurze Erfolgsmomente, wo ich so denke, heute war toll, ich bin toll, alles ist toll. Aber dann, eine Stunde später, bin ich alleine zu Hause und ich bin wieder so.
Spannend. Wie gehst du damit um, wenn du, oder warum, woher kommt das? Ist das, ich kann mir vorstellen, woher es kommt. Ich beantworte erst deine Frage. Nein, also jein, ich habe so ähnlich wie du Momente gehabt, in denen ich gedacht habe, jetzt habe ich es geschafft. Ich bin mit 21, und das war auch mein Ziel, mal in Las Vegas aufgetreten und ich wollte das auch gerne bis 21. Hab dann gedacht, geil, das Ziel ist erreicht. Und habe jetzt aber mittlerweile auch meine Vision so ein bisschen umgestellt auf, es gibt nicht eine Sache, wo ich sage, dann habe ich es geschafft, sondern das sind dann kurze Glücksmomente. Meine Mama hat mal irgendwann zu mir gesagt, du sollst nicht nach Glück streben, Glück ist zeitweise, streb nach Zufriedenheit. Und das ist mir wirklich sehr beigeblieben, das versuche ich jetzt auch zu machen, dass so eine Art overarching happiness quasi, also eine längerfristige Zufriedenheit in mein Leben kommt, wo ich sage, ich muss nicht Und ich kann ja auch gar nicht die ganze Zeit mega happy und super excited sein. Ja. Du kreierst einen sogenannten homöostatischen Druck auch in deinem Nervensystem, wo du, wenn du extrem nach oben gehst, dann muss das wieder aus dem Baseline. Du gehst extrem nach oben, es wird aber auch wieder ausgeglichen, du gehst nach unten. Da finden wir diese Dips. Das haben viele Leute, die irgendwo in der Kunst arbeiten, du auch, wenn du in den Medien arbeitest, weil wir natürlich eine extrem intensive Zeit zum Teil haben. Du gehst irgendwo, du hast vorhin gesagt, du warst auf Mailand Fashion Week, gehst dahin, es ist super intensiv, ich gehe auf Tour, es ist super intensiv, auch einen Abend super intensiv und danach stürzt es wieder ab. Und das ist eben genau dieses Kontrastprogramm, das findet im Leben statt, aber eben auch in unserem Nervensystem. Und es ist dahingehend gut, Emotionsregulationsmaßnahmen zu finden, mit denen du sagst, ich baue auf eine längerfristige Zufriedenheit. Und das ist das, was mir wichtig ist. Wenn du immer nur das nächste High jagst, setzt du dich aber automatisch auch dafür, also dann setzt du automatisch die Hebel dafür in Gang, dass du auch das nächste Low jagst. Gibt es Sinn?
Total. Ich habe das Gefühl, wieso habe ich so viele Jahre Therapie gemacht und ich das gerade in einer Minute erklärt bekommen, wieso ich diese Höhen und Tiefen habe. Ich habe so viele Fragen. Wir haben ja ganz kurz schon angerissen. Mhm. Was ist eigentlich Selbstoptimierung? Was ist es für dich?
Selbstoptimierung ist, wie vorhin gesagt, immer gegen ein Ideal zu messen, also eine sehr individuelle Sache. Sagen, was ist es für mich persönlich? Und dann ist es, glaube ich, das Erreichen der Ziele, die ich an meine Persönlichkeit stelle oder die ich an mich selber stelle, auf eine realistische Art und Weise. Weil es natürlich so ist, dass ich sage, okay, ich wäre gerne super produktiv, würde sehr viel Zeit mit meinen Lieben verbringen, mich nur gesund ernähren und hätte gerne ein Sixpack. Ich habe 100% zu geben. Ich kann nicht all diesen Sachen 100% geben. Was ist das realistische Ziel, das realistische Mittelmaß, das ich hier erreichen kann? Also auch in Prioritäten setzen. Und ich muss mir der Tatsache bewusst sein, dass wenn ich einen dieser Aspekte 100% gebe, dann kann ich diesen anderen Aspekten gar nichts mehr geben. Das heißt, es ist auch ein Balance finden. Es ist immer so ein Wort, das hingeschmissen wird, Work-Life-Balance, und darin wird aber oft vergessen, dass Balance eigentlich das Schlüsselwort darin ist, dass es genau um eine Balance geht, dass ich nicht beides in seinem vollen Potenzial ausschöpfen kann, sondern mich entscheiden muss, wie viel stecke ich wo rein.
Selbstoptimierung ist für mich so, ich möchte mit meiner Leistung zufrieden sein. Ich möchte danach aus dem Gespräch zum Beispiel gehen und denken, hey, ich habe alles gegeben, was ich konnte.
Genau, und das ist aber halt, was ich konnte, ist halt der Schlüssel dabei, dass du auch sagst, was ist die optimale erreichbare Leistung. Ich muss nicht in allen Aspekten immer perfekt sein, sondern sagen, das ist halt, was ich realistisch erreichen kann.
Ja, aber im Umkehrschluss, wenn ich dann jetzt am Morgen nicht meditiere und all das mache und ich habe dann dieses Gespräch so ein bisschen verkackt, dann denke ich mir so, boah, wieso habe ich das nicht gemacht? Das nächste Mal muss ich es machen und dann vielleicht noch 5 Minuten mehr, weil dann ist es noch besser. Also es ist wirklich eigentlich so ein Ziel, dass ich fast schon gierig versuche zu erreichen und ich verlange so viel von mir. Ich bin eh sehr perfektionistisch. Mhm. Ich habe eigentlich nie einen Moment oder ein Gespräch oder irgendeine Leistung, wo ich danach sagen kann, boah, mega, ich bin richtig stolz auf mich. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch so ein Freak mit Selbstoptimierung.
Ja, also stecken zwei, also du verkackst das Gespräch nicht, für meinen Eindruck, du bist sehr eloquent und das ist ein sehr angenehmes Gespräch. Also mach dir darum hoffentlich keinen Kopf.
Danke.
Aber das, was du sagst, ist natürlich wichtig, dass Selbstoptimierung auch eine Echokammer sein kann für dich selbst. Ich habe vorher auch drüber nachgedacht über das Thema und gedacht, eine wichtige Sache ist, dass man bei Selbstoptimierung gegebenenfalls seine Mitmenschen zu Rate zieht, dass die einen accountable halten, weil du manchmal nicht merkst, wenn du über die Stränge schlägst in deiner Selbstoptimierung. Und das kann körperlich passieren. Das können Leute sein, die plötzlich mit Sport über die Stränge schlagen oder mit ihrer Diät über die Stränge schlagen, zu wenig essen, weil sie irgendwann ein verzerrtes Körper- oder Selbstbild bekommen.
Ja.
Das kann aber eben auch im Geist funktionieren, dass wir plötzlich so versessen auf bestimmte Ziele sind, dass es sich verzerrt und wir das Gefühl haben, dem niemals gut genug sein zu können. Und das ist natürlich tricky. Da ist es gut, Leute um sich rum zu haben, die irgendwie einem diesen Spiegel irgendwo vorhalten können. Es ist so, dass unser, das hat einen evolutionären Hintergrund, dass unser Kopf grob zehnmal stärker auf negative Reize reagiert als auf positive Reize. Der Grund ist, wenn ich einmal von einem Säbelzahntiger gebissen wurde oder so, dann muss ich nächste Mal ganz arg darauf achten, dass das nicht wieder passiert. Solche Reize sind fürs Überleben wichtig. Positive Reize sind nicht unbedingt fürs Überleben, vielleicht eher für die Fortpflanzung oder so, dann wichtig.
Mhm.
Und das heißt aber auch, wenn wir jetzt anfangen, auf Selbstoptimierung zu achten und wenn wir uns selbst optimieren, dann gehen wir ja davon aus, dass wir noch nicht optimal sind.
Mhm.
Das heißt, wir können arg anfangen, darauf zu achten, wo wir noch nicht perfekt sind. Jetzt fängt der Bestätigungsfehler an, dass wir all die Sachen bemerken, in denen wir noch nicht perfekt sind. Und die stechen für uns so sehr raus, weil unser Gehirn eben 10-mal stärker auf das Negative fokussiert ist als auf das Positive. Und plötzlich wirkt es auf uns so, machen wir uns selber glauben, dass wir überhaupt nicht perfekt sein können, dass wir ganz, ganz weit weg von diesem Ideal sind. Und darum ist es wirklich gut, diese Metakognition, also diese Wahrnehmung der Wahrnehmung zu erlernen und uns selber auch ein bisschen Gnade zu zeigen und Mitleid zu haben vielleicht. Weil das uns eben diese Echokammer sind, aus der wir nicht mehr rauskommen.
Interessant. Ja, mit Mitleid kommt man bei mir gar nicht weit. Also ich kann kein Mitleid mir gegenüber empfinden. Und auch wenn andere mir gegenüber Mitleid empfinden, ist das für mich das unangenehmste Gefühl überhaupt. Ich
vielleicht,
weiß nicht.
Vielleicht kein Mitleid, vielleicht habe ich es falsch gesagt. Sanftheit.
Sanftheit. Ja. Okay, doch. Das
Sanftheit,
schon.
Dass du dir selbst gegenüber sanft sein kannst und sagen kannst. Nicht sagen kannst, ach du Arme, du hast schon wieder so viel gemacht, sondern sagen kannst, ey, das war auch gut jetzt.
Ja,
so,
ja.
Das hast du schon gut gemacht.
Okay, ja, daran arbeite ich ein bisschen, aber das kann ich schon verspüren. Selbstoptimierung verspricht ja auch, einen Menschen glücklicher zu machen. Klappt das bei dir?
Nein, Selbstoptimierung ist, glaube ich, nie das, was mich glücklicher gemacht hat. Was mich glücklicher gemacht hat, waren vielleicht die Resultate zum Teil, die da rauskamen, also indirekt, dass ich gedacht habe, ich habe jetzt meine Routinen etwas besser im Griff und kann darum jetzt etwas produktiver sein und mehr von den Visionen umsetzen, die ich habe. Es ist nie, dass ich gedacht habe, jetzt bin ich besser und das macht mich glücklich. Eher eben das Umgekehrte, dass ich unzufriedener wurde, weil ich dachte, ich könnte ja noch besser sein. Hm. Ich könnte ja noch mehr machen.
Ich habe ja auch schon von meinen Morgenroutinen erzählt. Hast du so alltägliche Dinge, die du machst, um dich besser zu fühlen?
Ja, ich habe auch eine Morgenroutine tatsächlich mit Aufstehen, ein bisschen stretchen, lesen, ein kleines bisschen schreiben. Ich mache so Smudging tatsächlich. Kennst du das? Dass du so, das ist dann wieder so ein spiritueller Aspekt, aber ich mag das Ritual an sich. Ich glaube, dass Rituale viel Wert haben, nicht in einem metaphysischen Kontext, wo du jetzt sagst, das bereinigt wirklich meine Aura oder so, aber einfach das Ritual an sich und die Intention dahinter. Ich mag den Prozess, dass ich bewusst bei einer Sache bin und mit einer gewissen Intention in eine Sache reingehe. Dass ich sage, ich möchte mir jetzt das anzünden und kurz einfach atmen und da sein und denken, ich fange den Tag an. So, und da ist, glaube ich, viel Wert drin, auch psychologisch viel Wert drin im Ritual. Nenn es Routine, heute werden es Routinen genannt, meinetwegen. Aber es ist ja irgendwo auch ritualistisch, etwas immer wieder zu wiederholen mit einem bestimmten Ziel.
Ich finde das total schön, weil ich lerne von dir wirklich auch mir zu erlauben, dass ich an etwas nicht vollkommen glauben muss, um diesen positiven Effekt zu verspüren, weil ich nutze auch Räucherstäbchen. Mhm. Ich mache alles mit Palo Santo und so weiter und ich habe schon so das Gefühl, okay, ich möchte diese Energie reinigen. Glaube ich wirklich dran?
Ja.
Nein. Aber es hat trotzdem was Positives.
Genau, es kann ja trotzdem schön sein und der Gedanke kann reichen. Das sind die zwei Sachen, die ich vorhin meinte. Zum einen dieses you commit yourself, you don't convince yourself. Also du verpflichtest dich dem Ritual, aber du brauchst nicht davon überzeugt zu sein, du brauchst nicht dran zu glauben. Du kannst trotzdem sagen, ich mache das, weil es mir was gibt einfach. Und dann gehe ich zurück in mein Leben, in meinen Alltag und führe den weiter aus und brauche aber auch nicht daran zu glauben.
Hast du Bereiche, wo du dich selbst optimierst? Also spezifische Bereiche?
Ja.
Also du sagst, du hast ja auch schon gesagt, Organisation. Bist du da jetzt schon so optimiert, dass du zufrieden bist?
Ich würde dir aktuell sehr gerne kein Foto meiner Wohnung zeigen.
Got it.
da würde ich mich dann doch wieder in Grund und Boden schämen, vermutlich wie jemand mit fast 30 so vercheckt sein kann. Ich hole dann Sachen raus, dann stelle ich die irgendwo hin, dann lasse ich die wieder da stehen. Aber mein Zeitmanagement ist besser geworden und meine Selbstorganisation ist deutlich besser geworden. Und das habe ich unter anderem über sogenanntes Habit Stacking gemacht. Das heißt, dass du Routinen und Gewohnheiten aufeinander aufbaust. Ja, da ist ein ganz spannendes Prinzip drunter. Eine Gewohnheit ist eigentlich immer eine durch einen bestimmten Auslöser ausgelöste Reaktion. Ich habe das AGB-Prinzip mal in einem Buch genannt. Du hast den Auslöser A, der führt zur Gewohnheit G und du kriegst durch die Gewohnheit eine Belohnung B. AGB ist also eine Schlaufe A zu G, G zu B. So. Die Belohnung sorgt dafür, dass du das nächste Mal, wenn du diesen Auslöser wieder siehst, die gleiche Gewohnheit wieder auslöst. Die Gewohnheit gibt die Belohnung, kommt wieder zurück. Du machst beim nächsten Auslöser wieder das Gleiche. Das ist eigentlich ein ganz basic Konditionierungsprozess. Das gibt's in verschiedenen Lebensbereichen. Und du kannst auf diese Art gute Gewohnheiten aufbauen. Wenn du jetzt sagst, ich möchte jeden Tag, jeden Morgen joggen gehen, dann setzt du dir einen spezifischen Auslöser. Das ist also jedes Mal, wenn mein Wecker um 8.23 Uhr klingelt, das ist der Auslöser, setzt du dir den Wecker für jeden Tag täglich 8.23 Uhr. Jedes Mal, wenn der Wecker um 8.23 Uhr klingelt, ziehe ich mir die Joggingschuhe an. Du fängst klein an, Joggingschuhe anziehen reicht schon mal. Wenn ich das gemacht habe, gebe ich mir die Belohnung. In diesem Fall vielleicht nicht die Tafel Schokolade, sondern ich höre mir meinen Lieblingssong an. Und den höre ich mir auch nur dann an, eigentlich als Belohnung.
So, mein, oder trinken Matcha.
Trinken Matcha, meinetwegen auch. Genau, super. So. Und das machst du eine Woche lang. Das etablierst du. Und irgendwann ist eben 8.23 Uhr automatisch. Es wird sehr leicht, dass ich mir jetzt meine Schuhe anziehe oder halt auch joggen gehe. Vielleicht fange ich dann in der ersten Woche mit 500 Meter an. Kleinschrittig ist gut. Du kannst aber, das Prinzip ist klar. Du kannst auch sagen, jeden Morgen 8.23 Uhr ziehe ich mir meine Schuhe an und gehe 5 Kilometer joggen. Du guckst so abschätzig, 10 Kilometer scheinbar.
Ja, nein,
ich jogge überhaupt nicht.
Entschuldigung, ich will es nur richtig verstehen. Also du sagst aber, in der ersten Zeit ziehst du nur deine Sportsachen an und du gehst noch gar nicht raus, sondern du belohnst dich schon gleich. Ja. Und dann machst du eine Progression, also einen Fortschritt in der nächsten Woche und gehst dann einen Schritt weiter und gehst vielleicht spazieren. Genau. Und dann gibt es die Belohnung.
Genau.
Und dann die Woche darauf gehst du joggen und dann gibt es die Belohnung.
Genau, danke für die Clarification.
Ich wollte es auch selbst verstehen.
100% richtig. Ich habe jetzt zwei Techniken durcheinander gemischt. Nämlich das eine ist diese, wie baue ich eine Gewohnheit auf? Und das andere ist, Gewohnheiten sind einfacher aufzubauen, wenn du sie kleinschrittig aufbaust eben. Genau, das haben wir hier zusammengenommen. So, jetzt hast du aber irgendwann, genau dann meinetwegen nach 4 Wochen oder so, hast du die Gewohnheit etabliert, immer, wenn morgens der Wecker geht, 8.23 Uhr, gehe ich joggen, 5 Kilometer, danach gebe ich mir einen Matcha. Und jetzt kannst du aber anfangen, diese Schlaufe zu verlängern und die Belohnung auszustellen. Du kannst also sagen, das Ende meiner Gewohnheit ist zugleich der Auslöser für die nächste Gewohnheit. Dann sieht das so aus, immer wenn um 8.23 Uhr der Wecker geht, gehe ich 5 Kilometer joggen. Immer wenn ich vom Joggen zur Tür reinkomme, schreibe ich 5 Minuten an meinem nächsten Buch.
Spitzig.
Wenn ich das gemacht habe, meinetwegen, ja, oder gehe ich halt erst duschen, meinetwegen kannst du dazwischen schmeißen, aber das Grund ist ja richtig. Duschen ist gut, duschen ist wichtig. Immer wenn die Woche rum ist, gehe ich duschen. So. Und das ist auch eine sehr gute Gewohnheit. Und du baust also diese Gewohnheiten, kettest du aneinander. Und baust nur zwischendurch wieder Belohnungsschlaufen ein. Wenn du fertig bist mit dem Schreiben, gibt es den Matcha. Und so machst du quasi eine lange Gewohnheitsschlaufe, die dir dann irgendwann ermöglicht, eine Routine von 3-4 Stunden aneinander zu ketten, weil immer das Ende der vorigen Gewohnheit oder meinetwegen auch die Belohnung der vorigen Gewohnheit, das geht auch, dass du sagst, immer wenn ich meinen Matcha getrunken habe, fange ich jetzt mit der nächsten Gewohnheit an. Dann ist also die Belohnung deiner ersten Gewohnheit zugleich der Auslöser für die nächste Gewohnheit.
Das ist so ein guter Tipp. Also Leute, nochmal festhalten, bringt eine Gewohnheit in euer Leben mit kleinen Schritten und gebt euch eine kleine Belohnung danach.
Also diese Elemente sind das Wichtige, dass du sagst, du musst den Auslöser klar definieren und der muss immer gleich sein. Das bringt nichts, wenn du sagst, immer wenn ein Eichhörnchen auf dem Balkon erscheint, mache ich das, weil das unvorhersehbar ist. So, du musst also den Auslöser klar definieren, die Belohnung klar definieren und in kleinen Schritten aufbauen und eine klare Belohnung geben.
Und wie wichtig ist es, dass es genau der gleiche Auslöser ist, also auch genau der gleiche Weckeralarm, so der Sound.
Im Bestfall ist es der gleiche, also desto gleicher, desto besser.
Weil dann Dinge in deinem Gehirn aktiviert werden und die assoziiert dein Gehirn mit dem nächsten Schritt und dann fällt es dir auch leichter. Weil was ja wirklich schwer ist, ist erstmal der Schritt von einer Situation in die nächste zu kommen. Für mich zumindest. Also wenn ich auf der Couch liege und ich habe Lust auf Sport und selbst wenn ich mir einen Sportkurs gebucht habe, von der Couch hochzukommen, um dann in dieses Fitness-Ding zu kommen, bin ich, das ist für mich so eine Qual.
Ja.
Aber wenn
also
mein
diese
Gehirn,
Belohnung ist halt der Trick dabei, dass du dich selber belohnst. Das ist wieder wie bei den Hunden. Die machen nicht einfach nur Sitz, aber die machen Sitz, wenn sie wissen, dass sie ein Leckerchen dafür kriegen. Das geht auch, wenn jetzt der Sportkurs, sagen wir, du gehst 3-mal in die Woche, willst du zum Sportkurs gehen und das ist aber immer zu verschiedenen Zeiten, dann kannst du auch einfach nur dich nach dem Sportkurs immer mit der gleichen Belohnung belohnen. Das hilft schon. Es ist schon so, wenn du sagst, du kannst dieses komplette AGB-Schlaufenprinzip nicht umsetzen aus irgendeinem Grund, es reicht auch schon, dass du die Belohnung da reinbaust. Das ist schon ein großer Schritt.
Mir stellt sich aber die Frage, was passiert, wenn man dann aus dieser Routine rauskommt? Das heißt, du bist erkältet und kannst jetzt eben nicht morgens aufstehen und dir die Sportschuhe anziehen, bist du dann enorm schlecht drauf. Oder du hast dich verletzt. Also wenn du erkältet bist, bist du ja vielleicht im Bett.
Ja, es passiert schon. Also es passiert schon. Man kann dem entgegenwirken, indem man halt die Teile der Routine ausführt, die man noch ausführen kann. Dass man sagt, okay, ich kann halt nicht joggen gehen, aber ich stehe trotzdem aus. Zieh mir die Sportschuhe an oder stell es mir zumindest vor, meinetwegen. Es gibt so eine schöne Piano-Studie, die gezeigt hat, dass es im Gehirn gar nicht mal so einen großen Unterschied gibt zwischen Sachen, die du wirklich machst und Sachen, die du dir sehr intensiv vorstellst. Das heißt nicht, dass du ins Gym gehen kannst und dir vorstellst, du trainierst und hast so ein Sixpack, das funktioniert nicht.
Aber doch schon so ein bisschen.
Ja?
Es wurde mal ein Test gemacht und ProbandInnen wurden dann Videos gezeigt, wie eine Sportart durchgeführt wurde und anderen ProbandInnen nicht. Und die, die einen Sportler schon oder Sportlerin gesehen haben bei der Durchführung, die konnten tatsächlich das schon besser machen. Und es wurden Muskeln auch schon aktiviert während dem Zuschauen. Ja.
Das ist völlig, 100% würde ich sofort unterschreiben. Das Prinzip heißt idiomotorische Bewegung. Das ist Bewegung, Mikrobewegung in den Muskeln, die durch den Gedanken ausgelöst wird. Wenn du dir vorstellst, dass du einen Golfschwung machst, dann werden alle Muskeln bereit gemacht, die du brauchst, um das zu machen. Und wenn du ihn wirklich ausführen musst, sparst du eine 10. Sekunde. Das hat auch wieder evolutionären Hintergrund. Wenn du vor dem Tiger stehst und du stellst dir vor, dass du fliehst, dann werden die Muskeln bereit gemacht. Sobald du fliehen musst, sparst du eine 10. Sekunde. Das heißt, wir können das mittlerweile alle. Und diese Vorstellung wird aber eben in eine Mikrobewegung übersetzt und das ist dann zum Teil eben, kann das sein, wie ein Übeleffekt für Leute. Darum kann das funktionieren. Der Punkt ist nur, du wirst dadurch kein Sixpack kriegen, weil eben die Muskeln nicht gerissen werden und wieder aufgebaut werden. Aber dass quasi eine Art Muskelgedächtnis vorweggenommen wird, ist 100% richtig.
Aber wo ich dich eigentlich unterbrochen habe, ist, dass du die anderen Teile deiner Routine fortführen möchtest und auch solltest, damit du eben nicht in ein frustrierendes Tief fällst.
Genau. Menschen sind Zyklustiere. Das ist auch wieder zurückzuführen auf dieses magische, ursprüngliche Denken, irgendwo indogene Denken, dass wir sehr zyklisch denken. Dass es uns befriedigt, wenn wir in Zyklen leben, sei es Tag, Nacht, sei es die 4 Jahreszeiten irgendwo oder seien es eben Routinen, die auch jeden Tag wiederkommen. Das fühlt sich gut an für uns. Und wenn man eine gewisse Zyklischkeit in sein Leben einladen kann, dann kann das sehr, sehr gut für die mentale Gesundheit auch sein. Und wenn du also sagst, ich bin jetzt krank, dann will ich trotzdem diesen Zyklus fortführen. Trotzdem eben, wenn der Wecker geht, aufstehen oder mir meinetwegen auch nur intensiv vorstellen, dass ich aufstehe, intensiv vorstellen, dass ich mir diese Schuhe anziehe, intensiv vorstellen, dass ich joggen gehe und mir danach die Belohnung geben.
Also ich melde mich gerade aus Los Angeles bei euch. Schönes Wetter und gute Laune, denn ich bereite mich für das Coachella Festival vor. Und let's face it, es geht nicht nur um die Musik da, sondern auch um die Looks. Meine Looks stehen schon fest, von Kopf bis Fuß komplett in Levi's. Ich war jetzt auch schon 4-mal auf dem Coachella Festival und jedes Mal hatte ich immer nur Levi's-Sachen an, weil sie super bequem sind und richtig schön aussehen. Ich liebe aber auch generell die Frühling-Sommer-Kollektion. Es gibt richtig süße, leichte Tops und Kleider, die man auch sehr schön mit Denims kombinieren kann. Also ob ihr jetzt aufs Festival geht oder nicht, ich glaube einfach so eine schöne, gut sitzende Hose mit einem Tanktop ist ein Allround-Outfit. Falls ihr jetzt Lust bekommen habt auf ein schönes Levi's-Outfit, dann schaut gerne mal vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ich bin so begeistert über dieses Gespräch, weil ich wirklich so stark zu gewinnen bin für diese Themen. Auch wenn ich Bücher lese, lese ich eigentlich immer nur Self-Help-Bücher. Würdest du sagen, du lebst ein erfülltes Leben? Also fehlt dir was? Und könnte man diesen Mangel dann mit Selbstoptimierung auffüllen?
Ja, also ich habe ganz lange und auch immer noch viel zu stark den Fokus auf Karriere gelegt und habe auch irgendwann, ich weiß eigentlich nicht genau, wo es herkam, ich habe irgendwann entschieden, ein guter Künstler opfert alles für seine Karriere. Das ist nicht fundiert, das hat keinen Grund, warum das so sein sollte. Ich glaube sogar, gute Künstler sind und Künstlerinnen sind oft in erster Linie Mensch und an zweiter Stelle Künstler. Aber ich hatte irgendwie das so in mir, dass ich dachte, ich muss alles dafür aufgeben. Und wenn ich jemals vor eine Wahl gestellt werde, völlig egal wie banal, wo es ist, Karriere oder Privatleben, ist das immer Karriere. Ich muss das so durchziehen. Und das ist dann auch nur dann, bin ich es wert und habe ich es geschafft. Und dann geht natürlich zwangsweise ganz viel Privates irgendwie zum Fenster raus oder leidet darunter. Und da leide ich dann wieder drunter oder habe ich drunter gelitten. Ich versuche das umzubauen, dass ich dem auch Raum geben kann, dass ich sagen kann, ich kann auch privat als Mensch mich wertig fühlen und muss auch nicht nur, ich glaube, ein großer Teil davon war oder ist, dass ich Selbstwert aus anderen Leuten beziehe oder bezogen habe. Mhm. Mir wird applaudiert, ich kriege Likes und so weiter. Das wird natürlich auch befördert in unserer Szene. So, ich möchte das nicht im Mund legen, aber du gehst natürlich hin und modelst dann und Leute finden das gut. Du wirst dafür belohnt, dass du modelst. Und das heißt, du kriegst von anderen Leuten gesagt, dass du gut bist und dass du was wert bist. Und vielleicht kannst du da besser mit umgehen als ich, das weiß ich nicht, aber ich habe diesen Selbstwert ganz stark dann daraus bezogen. Und das ist dann gefährlich, wenn das wegbricht, weil dann die Frage ist, wer ist Timon ohne Publikum? Wer ist Timon ohne Bühne? Und was ist Timon wert ohne Bühne?
Aber kannst du das dann nicht einfach erfinden, sobald das wegbricht? Also ich habe mir eine Prioritätenliste geschrieben für dieses Jahr. Und an allererster Stelle steht meine Karriere, wirklich. Mhm. Und dann kommt an zweiter Stelle, nee, Quatsch, das stimmt gar nicht. Ich habe es dann nochmal umgeändert. An allererster Stelle kommt meine Gesundheit, Matcha, und mentale Gesundheit. Und Matcha, das zählt dazu. Und dann an zweiter Stelle meine Karriere. Mhm. Und tatsächlich hängt das auch stark miteinander zusammen. Und dann kommen erst alle weiteren Beziehungen.
Ja.
Also mein Privatleben.
Klar. Und also es kann ja auch so sein, das kann man sich auch dafür entscheiden. Da kommen wir wieder zurück auf das Thema, dass Selbstoptimierung halt auch ein Prioritätensetzen ist. Und wenn du dir dessen bewusst bist, wenn du sagst, okay, ich möchte meine Karriere an diese Stelle stellen und ich weiß auch, dass andere Dinge dann zwangsweise an eine spätere Stelle rutschen und dass das vielleicht heißt, dass natürlich könnten einige Beziehungen besser sein, wenn sie an erster Stelle stünden, als wenn sie an fünfter Stelle stünden. Das ist irgendwie logisch oder da könnte mehr reingeben. So. Wenn man sich bewusst dafür entscheidet, kann das auch in Ordnung sein. Ich glaube, eine ganz arg kompromisslose Einstellung kann da ungesund werden manchmal. Und eben, was du sagst, ist eigentlich genau das Richtige, nämlich wenn du sagst, ich stelle meine Gesundheit und meine mentale Gesundheit an erste Stelle, dann zieht das ja nach sich, dass du zwangsweise, wenn du merkst, mich macht es gerade nicht happy, dass ich nur im Job stecke und meine Freunde nicht sehe, dass du dann adjusten musst und sagen musst, ich sehe jetzt meine Freunde dann gerade für den Moment mehr, weil meine Gesundheit und meine mentale Gesundheit an erster Stelle steht.
Stimmt. Schreibst du dann viel oder wie arbeitest du dann mit dir selbst?
Ja, ich schreibe dann viel. Ich versuche auch einfach viel. Also genau, was mir gefehlt hat früher, waren so Reflexions- und Pausenphasen. Ich scheue viel zurück vor Reflexion. Ich scheue viel davor zurück zu denken, weil ich dann auch in düstere Gedanken abrutschen kann und das nicht möchte. Und dann fülle ich das auf mit Arbeit und dann fülle ich das auf mit dem nächsten Projekt und mit dem nächsten Plan und mit dem nächsten Termin und so weiter. Du nickst, ja? So. Das Problem ist natürlich, dass die Sachen, die nicht gedacht werden, dadurch nicht verschwinden, sondern dass die sich anstauen. Und irgendwann kommst du dann zu einem Crash und dann zwingt es dich zur Pause und Reflexion. Und die Reflexion ist dann aber so krass und so furchteinflößend, dass du es trotzdem nicht machst. Du machst weiter. Du musst immer weiter, 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 weiter. Es baut sich noch mehr auf. Irgendwann kommt das wieder. Und irgendwann, du ziehst dir immer wieder den Selbstwert aus anderen Leuten. Irgendwann ist es zwangsweise so. Wirklich zwangsweise so, dass ein gigantischer Crash kommen muss. Es lässt sich nicht 20 Jahre durchziehen. Irgendwann kommt dieser Crash, außer du sagst, okay, ich gehe jetzt hin und ich nehme mir diese Pausenphasen. Ich habe ein Projekt gemacht, ich nehme mir eine Pause. Das müssen keine 3 Wochen sein, aber ich nehme mir meinetwegen auch nur einen Tag Pause, wo ich reflektiere und wo ich mich hinsetze und denke, war das das, was ich wollte? Warum und was will ich jetzt? Wer bin ich? Und das habe ich wirklich meinem Therapeuten zu verdanken, liebe Grüße. Und auch meinem Coach, fantastischer Coach Frederik, der Frederik Hümeke, der da ganz, ganz viel Arbeit für mich geleistet hat.
Also halten wir fest, es ist super wichtig, mal in seinen Kokon zu gehen, alleine zu sein, mit sich selbst Zeit zu verbringen und auch zu reflektieren, wie geht es mir eigentlich? Wo befinde ich mich im Leben? Ja. Wo möchte ich hin? Es ist super wichtig.
Ja.
Mir hilft dabei tatsächlich auch das Verreisen, irgendwo hingehen, wo dann auch nicht andere Menschen sind, Freundinnen oder sonst was. Denn ich habe schon dieses Pflichtbewusstsein, weil ich viel arbeite und ich dann irgendwie nur ein paar Tage in der Woche frei habe, dass ich dann versuche, meine FreundInnen zu sehen und mich schlecht fühle, wenn ich das nicht mache. Aber wenn ich weg bin, kann ich ja nichts dafür. Ich kann sie halt nicht sehen. Und dann bin ich auch gezwungen, mit mir Zeit zu verbringen. Und das ist immer für mich die heilendste Zeit.
Absolut.
Und das ist aber auch sehr, es ist tatsächlich sehr privilegiert, das zu sagen. Klar. Denn wenn man eine alleinerziehende Mom ist, kann man sich halt nicht immer Zeit für sich selbst geben.
Das stimmt. Und vielleicht aber auch in solchen extremeren Situationen kann man schauen, ob es möglich ist, dass man sagt, ich kann mir zumindest am Abend so viel. Es ist so ähnlich wie bei, ich habe mal irgendwann witzig online gelesen, goldene Regel der Körperhygiene, alles, was es wert ist, intensiv zu machen, ist es auch wert, ein bisschen gemacht zu werden. Wenn du aus dem Haus rennen musst und du hast keine Zeit, dir die Zähne zu putzen, ist es weird, ne? Dann putz sie dir ein bisschen, das ist besser als nichts. Der Punkt ist, bei mentaler Gesundheit, so Sachen, die es wert sind, intensiv gemacht zu werden, sind es auch wert, wenn das nicht geht, sie zumindest ein bisschen zu machen. Wenn du sagst, ich kann nicht eine Woche auf die einsame Insel fahren gerade, dann guck, ob du vielleicht trotzdem eine halbe Stunde oder 10 Minuten oder 5 Minuten oder eine Minute zur Reflexion abends hast, wo du sagst, im Bett habe ich mein Journal da liegen und ich gehe zumindest eine Minute in mich. Es ist immer noch besser als gar nichts in den meisten Fällen.
Sehr schön und das stimmt auf jeden Fall.
Und putzt euch die Zähne.
Ja. Was ist die absurdeste Sache, die du wegen Selbstoptimierung gemacht hast?
Ich habe mir mal so einen veganen Fitnesscoach gebucht für ein Jahr oder so, mit dem ich dann so wöchentliche Calls hatte und so weiter. Es ist privilegiert, es hat Geld gekostet. Ich weiß nicht, ob es absurd ist in der Hinsicht. Mal überlegen. Ich habe, glaube ich, irgendwann gedacht, wenn ich keinen Bock habe, jetzt für das 12-Pack jeden Tag im Gym zu stehen, dann tätowiere ich mich halt.
Also du tätowierst dich nicht ein 12-Pack, sondern...
Nein. Ich hab mir kein Sixpack tätowiert. Ich habe das Gefühl, du hast bessere absurde Stories zur Selbstoptimierung.
Frage ich mich gerade auch. Also was ich auf jeden Fall sehr oft mache und eine Zeit lang musste ich es machen, ist so die Beine im 90-Grad-Winkel gegen die Wand legen, während ich mir die Zähne putze, weil das irgendwie so den Bloodflow und den Lymphsystem nochmal anders anregt.
Okay. Warum? Also du musstest das vorgeschrieben machen oder musstest das für dein Gefühl machen?
Das musste ich für mein Gefühl machen. Okay. Ansonsten hatte ich das Gefühl, in meinen Beinen staut sich gerade Wasser an. Und das ist schon absurd irgendwie. Vor allem, wenn ich dann Leute gedatet habe und ich das dann gemacht habe, war das so, okay, was machst du gerade?
Und hast du es denn erzählt oder hast du gedacht, so, ich bin nicht mysteriös und ich erzähle das auch einfach und ich sage, hey, wie, was meinst du, was mache ich denn gerade? Und einfach weitergeputzt.
Nee, ich habe es schon erklärt und die Personen haben das dann oft auch gemacht.
Okay. Das ist übrigens auch eine sehr gute, wenn du kannst du powernappen?
Nee, aber ich habe es auf deinem Instagram gesehen.
Ja, es gibt nämlich das ist eine Position, die kannst du benutzen, um zu powernappen, dass du dich vor dein Bett legst und die Beine halt hoch und auf das Bett und legst mit dem Rücken auf den Boden und in der Position irgendwie 8 bis 10 Mal so tief einatmen, Wecker auf 8 Minuten stellen, kannst du sehr schnell bei einschlafen.
Die letzten Nächte musste ich auch an dich denken, das klingt jetzt sehr komisch, aber
wir können das auch dabei belassen. Nein. Dankeschön. Weiter mit der nächsten Frage. Was war die nächste Frage? Also, lass das mal so stehen.
Nee. Weil du hattest auch mal einen Tipp gegeben auf deinem Instagram, dass man seinen ganzen Körper anspannen soll, so von den Zehenspitzen bis nach oben zur Stirn, zur Krone vom Kopf und dann in entgegengesetzter Richtung, also zuerst dann Stirn entspannen, Nase entspannen, Mund entspannen und so weiter bis zu den Zehenspitzen wieder und dann eben tiefe Atemzüge nehmen und dann schläft man schnell ein.
Genau.
Es hat bei mir Wunder bewirkt.
Es hat funktioniert. Nice. Wirklich? Der sogenannte Bodyscan, ja.
Ja.
Das funktioniert sehr, sehr gut.
Also vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Das funktioniert richtig, richtig gut. Auch um sich zu konditionieren, schneller einzuschlafen. Das ist auch ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, wenn du wach geworden bist oder beim ins Bett gehen.
Ins Bett gehen. Okay. Das ist immer mein größtes Problem.
Okay, genau. Wenn du das ein paar Wochen irgendwie durchhältst oder ein paar Tage durchhältst, meinetwegen, man kommt oft in so eine Konditionierung rein mit Schlafproblemen, wo man denkt, Bett heißt Gedankenkarussell und Bett heißt, ich bleibe wach. Wenn du dich ins Bett legst und denkst du, ah fuck, heute kann ich eh wieder nicht einschlafen und dann fängt das halt an. Und diese Konditionierung kannst du aber nach und nach über verschiedene Wege brechen, zum Beispiel über so einen Bodyscan, alles anspannen und wieder entspannen von oben nach unten. Hilft auch gut, wenn du Gedankenkarussell hast, kannst du vorm ins Bett gehen, dir eine Sorgenzeit setzen, wo du also, das war in dem gleichen Video drin, wo du 15 Minuten lang alle Gedanken einfach aufschreibst und dir erlaubst, dir Sorgen zu machen. Wenn du versuchst, es zu unterdrücken, ist das so ähnlich wie wenn du sagst, denk nicht an ein rotes Feuerwehrauto und dann denkst du dran. So, und wenn du aber alles rausschreibst und dann diesen Bodyscan machst und dann einschläfst und du machst das ein paar Wochen, heißt irgendwann für deinen Geist wieder Bett gleich einschlafen.
ich glaube, das sind so wertvolle Informationen, die du da gibst. Und man kann sein Leben einfach verbessern durch solche Hacks und Tipps und Weisheiten. Aber wir haben ja auch schon ganz kurz darüber gesprochen, dass es auch Schattenseiten gibt und dass man ja vorsichtig sein sollte. Was würdest du denn sagen, sind Bereiche in deinem Leben, die du so am meisten kontrollierst und vielleicht auch ungesund kontrollierst, falls du das tust?
Ganz lange war es eben so, oder eine Zeit lang, nicht ganz lange, aber waren es so Essensgeschichten. Es war jetzt keine Essstörung, aber es war halt sehr kontrolliert darauf geachtet und alles getrackt die ganze Zeit, weil ich dachte, ich muss fit sein. Und das war auch wieder so eine Sache, dass ich dachte, das war ein Selbstoptimierungsideal. Das wurde mir von außen auferlegt. Das war eigentlich nicht, was mir wichtig war. Das war nicht das Ideal, an dem ich mich selbst optimieren möchte eigentlich. Dass ich gedacht habe, ja, ich möchte mich gesund fühlen und fit fühlen, aber ich möchte nicht diese Zeit und Energie da reinstecken, die es braucht, um das zu sein. Und dann habe ich es auch wieder losgelassen, dann war es auch in Ordnung.
Aber kannst du das so leicht loslassen? Hast du vielleicht einen Tipp für Menschen, die eben so, ja, so ein Ritual haben und das nicht loslassen können?
Das auch, da kann ich gleich gerne zu kommen. Also du hast ja Erwartungshaltung und Glaubenssätze an dich selbst. Und wenn die irgendwo drin stecken, die loszulassen, das muss ein Prozess sein, ein Prozess der Reflexion und halt erstmal rauszufinden, was ist denn überhaupt der Glaubenssatz, der dem Ganzen unterliegt gerade. Dabei helfen Gespräche, dabei hilft Reflexion, Meditation, Gespräche mit TherapeutInnen, Journaling, das rausfinden, und irgendwann kommst du halt an den Punkt, wo du denkst, okay, hier ist ein Glaubenssatz, ich bin etwas wert, wenn andere Menschen mir das sagen, wenn andere Menschen mir applaudieren, und erst dann kannst du anfangen, daran zu arbeiten. Mhm. Das ist das eine. Aber ein Ritual und eine Gewohnheit loszulassen, das kannst du eigentlich über den gleichen Prozess machen, wie eine Gewohnheit aufzubauen. Du erinnerst dich an diese AGB-Geschichte, Auslöser, Gewohnheit, Belohnung. Mhm. Wenn ich sage, okay, ich habe eine schlechte Gewohnheit, ein schlechtes Ritual. Mhm. Jeden Abend vor dem Fernseher esse ich eine Tüte Chips. Dann kann ich mir jetzt angucken, okay, was ist denn hier der Auslöser? Aha, jeden Abend vor dem Fernseher. Was ist hier die Gewohnheit? Ich esse eine Tüte Chips. Und was ist die Belohnung? Ich fühle mich besser oder ich kriege einen Sugar Rush oder wie auch immer. So. Und jetzt kann ich diese schlechte Gewohnheit an drei Punkten brechen. Nämlich am Auslöser, an der Gewohnheit oder an der Belohnung. Ich kann den Auslöser eliminieren. Ich kann sagen, ich setze mich nicht mehr alleine abends vor den Fernseher. Vielleicht ist es damit schon getan. Ich kann die Gewohnheit ersetzen. Sie einfach rauszuschneiden ist schwer. Das ist wieder dieses Unterdrückungsprinzip. Aber ich kann sagen, jeden Abend vor dem Fernseher esse ich eine Tüte Babykarotten. Und dann habe ich diese Schlaufe bleibt zwar erhalten, Menschen sind zyklische Wesen, hatte ich gesagt, die wollen diesen Zyklen folgen, die Schlaufe bleibt erhalten, aber ich ersetze einen Teil. Die Gewohnheit wird verändert. Oder ich ersetze die Belohnung. Diesen Sugar Rush oder dieses Komfortgefühl hole ich mir über was anderes, über meine Kuscheldecke, über Meditation, über Zeit mit meinen Liebsten. So, kannst du auf verschiedene Arten machen. Genau, das ist, wie du so ein Ritual oder eine Gewohnheit, eine schlechte Gewohnheit auch brechen kannst wieder.
Okay, das fand ich sehr, sehr spannend. Mit Ritual meinte ich eigentlich das Kontrollieren, das schlechte Kontrollieren. Aber das war tatsächlich noch viel hilfreicher als meine eigentliche Frage. Ich glaube, da konnten jetzt auch sehr viele Menschen was mitnehmen, weil ich habe auch das Problem, ich setze mich gerne vor dem Fernseher und snacke dann. Und es ist etwas, wo ich dann irgendwie nicht so rauskomme. Das gehört schon fast dazu, dass ich auf der Couch sitze und was zu mir nehme, was mich dann, ja, was mir ein gutes Gefühl gibt.
Ja,
in dem Moment nur. Ja. Und am nächsten Morgen denke ich mir so, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich so und so viel das und das essen musste. Unsere G-Tipps. Jetzt möchte ich gerne den ZuhörerInnen als allerletztes noch irgendeinen Tipp mitgeben. Etwas, was sie eben aus der Folge mitnehmen können. Und ich habe gedacht, vielleicht könnte man einen guten Start in den Tag so ein bisschen weitergeben. Also, was würdest du Menschen raten, die ja einen guten Start in den Tag haben wollen? Oder hast du etwas anderes, was du gerne als Tipp mitgeben wollen würdest zum Thema Selbstoptimierung?
Was ich vorher natürlich erwähnt habe, was du umsetzen kannst, ist schon mal diese Konditionierung, dass du sagst, ich suche mir den Moment in meinem Tag raus, wo ich am wachesten bin. Und spiele an dem Moment 2 bis 3 Mal ein neutrales Lied ab. Irgendwas, womit ich keine besondere Connection habe. Dieses Lied stelle ich nach einer Woche als mein Weckerlied ein. Und wenn ich jetzt aufwache, denkt mein Körper automatisch aus, es ist der Moment, in dem ich wach bin und ich werde wach. Wenn du das gemacht hast, kannst du dann als Bestes, als Erstes rausgehen und natürliches Licht abbekommen. Es sorgt dafür, dass wir aufwachen. Es hat auch wieder was mit der Zyklizität des menschlichen Geistes zu tun. Also natürliches Licht, wenn du früh genug dafür, wenn du spät genug dafür wach bist, dass schon die Sonne scheint, dann geh raus und krieg einfach 10 Minuten tatsächliches natürliches Licht ab. Sonst so Tageslichtlampen sind auch in Ordnung. Kann man machen. Rausgehen ist besser irgendwo.
Ich wollte es gerade sagen, ich habe mir eine Tageslichtlampe gekauft, die ist so hell, ich gucke da rein und es ist wirklich wie ein Espresso-Shot oder ein Matcha-Shot.
Ja, es geht absolut. Und sonst gibt es halt eine ganze Reihe an kleinen Tricks, die du für den Alltag mitnehmen kannst. Ich glaube, einige der besten sind, wenn du müde bist, kannst du den Kopf in den Nacken legen, die Augen nach oben drehen, 5 bis 10 Sekunden. Es aktiviert neurologisch die Areale, die signalisieren, dass du wach bist und macht dich wach. Du fühlst dich danach wacher. Kannst du während einem Meeting machen oder so, es funktioniert sehr gut.
Wartet mal, Leute, ich muss mal ganz kurz den Kopf in den Nacken maybe. Ja, vielleicht, ey, wenn man alleine ist, ja.
Du kannst, wenn du nervös bist, das ist vielleicht für dich auch, wenn du sagst, du bist vor einer Show irgendwie nervös oder so oder möchtest dich selbstsicherer fühlen, kannst du deinen Vagusnerv stimulieren. Das kannst du machen, indem du zum Beispiel den Daumen nimmst, ihn dir in den Mund steckst, musst du vielleicht auch alleine sein in dem Moment. Mhm. Es geht nur darum, dass du den Atemweg blockierst, steckst in den Mund und pustest da drauf. Du baust also ein bisschen Druck auf. Das stimuliert den Vagusnerv, der läuft am Hals entlang und der Vagusnerv wiederum reguliert den Puls nach unten. Das heißt, du kannst das so 3, 4, 5 Sekunden machen, nicht zu lang machen. Wenn du es sehr lang machst, kriegen manche Leute so einen geringen Blutdruck, dass sie kurzzeitig ohnmächtig werden tatsächlich. 3 Sekunden kannst du machen und es beruhigt dich und du kommst runter automatisch. Mhm. Das ist eine Technik, die ist ganz gut. Und sonst, hatte ich eine letzte noch, hast du Kopfschmerzen manchmal?
Mhm. Nein. Aber gut. Viele Freundinnen, erzähl.
Lucky. Kopfschmerzen geht auch mit allen anderen Schmerzen, geht auch mit emotionalem Schmerz tatsächlich, das ist im Grunde egal. Das ist eine Schmerzregulationstechnik. Ich mach's mal am Beispiel Kopfschmerzen. Statt zu sagen, ich unterdrücke den Schmerz, gibst du dem Schmerz ein Bild und du machst den spezifisch. Und es kann so sein, dass du sagst, ich gebe dem Schmerz erstmal eine Form, gib keine richtige oder falsche Antwort. Ich überlege einfach, welche Form hat mein Kopfschmerz heute? Vielleicht zackig. Gezackte Wolke meinetwegen. Du gibst ihm eine Farbe, vielleicht fühlt sich der Schmerz heute grün an. Kann auch morgen sein, dass er blau ist, ist egal. Vielleicht ist er heute grün, du gibst ihm eine Größe, wie groß fühlt sich diese gezackte grüne Wolke an? Vielleicht 5 Meter, vielleicht 15 Zentimeter, ist egal. Gibt auch da wieder keine richtige Antwort, nur was sich richtig anfühlt. Und du gibst dem Schmerz eine Position. Das kann der Körperteil sein, das Körperteil sein, das wehtut. Du kannst also sagen, das ist wirklich im Kopf. Kann auch sein, dass du fühlst, der Schmerz ist heute oben weit über mir. So, jetzt hast du also, sagen wir es über mir, jetzt hast du eine gezackte grüne Wolke, 2 Meter Durchmesser, weit über mir. Statt jetzt am Schmerz selbst zu arbeiten, reguliere ich jetzt das Bild. Das heißt, ich sage, welche Farbe muss das erstmal haben, damit es besser ist? Vielleicht mache ich sie blau. Welche Form muss das jetzt haben, damit es besser wird? Vielleicht mache ich die fluffig. Wie verändere ich die Größe? Vielleicht kleiner, vielleicht auch größer, was auch immer sich richtig anfühlt. Vielleicht mache ich sie jetzt auf 5 Meter. Und wie verändere ich die Position? Vielleicht sage ich, statt von oben über mir, möchte ich die rechts neben mir haben. Löschen ist keine Option, aber einfach die Position verändern. Bevor du die Übung machst, misst du einmal bei dir selber auf einer Skala von 1 bis 10, wo ist der Schmerz gerade? Vielleicht sagst du, ich habe gerade eine 7 von 10 Kopfschmerz. Nach der Übung misst du den Schmerz nochmal. Und du wirst merken, dass der Schmerz in 95% der Fälle weit runtergegangen ist. Und das kannst du auch mit Knieschmerzen machen, das kannst du mit Fußschmerzen machen, das kannst du mit Unterleibsschmerzen machen. Ich habe das mal gepostet, alle diese Leute all diese Beispiele gegeben. Das kannst du aber auch mit emotionalem Schmerz machen. Wenn du sagst, ich habe gerade Schluss gemacht und ich habe Heartbreak, dann sagst du, okay, wie veräußere ich diesen Schmerz in ein Bild und änderst genau das. Und das reguliert auch deine Emotionen. Das ist eine sehr, sehr effektive Technik, auch für Leute, die mit Migräne irgendwie strugglen. Hilft natürlich nicht in allen Fällen immer und so weiter. Ich weiß auch, dass es Migräneangriffe gibt, wo das dann nicht funktioniert oder dass, wenn dir der Arm gerade abgeschnitten wurde, dass das vielleicht nicht die Lösung des Problems ist, aber es ist eine super effektive Technik, die du bei dir selber durchführen kannst oder bei Freundinnen von dir zum Beispiel, Steffi, die dir nahestehen oder so. Du kannst sie durch diese Visualisierung durchleiten. Es dauert so 4 Minuten oder so und wirkt wirklich super effektiv. Das heißt, die Arbeit mit Submodalitäten kommt aus dem hypnosetherapeutischen Bereich.
Mega spannend. Vielen, vielen Dank für all diese Tipps. Und generell hast du ja auch einen Instagram-Account und einen TikTok-Account, der sehr erfolgreich ist, wo du diese Tipps gibst. Also hier auch nochmal meine Motivation, diesen Accounts zu folgen, mache ich auch. Ich bin auch ein großer Fan.
Gleichfalls.
Okay. Dankeschön. Und was ich noch sagen wollte, es gibt auch ein Album von dir, ein Handpan-Album, das du mit einem Freund zusammen rausgebracht hast.
Der rappt darüber.
Der rappt darüber. Mega cool.
Ja.
Also auch da gerne mal reinhören. Vielen Dank für all die Weisheiten, Tipps und alles, was du hier erzählt hast. Sehr private Sachen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Gleichfalls.
Danke.
Darf ich sagen, dass ich auf Tour bin? Darf ich euch?
Natürlich.
Ich komme auf Tour wieder im Herbst. Also komm du natürlich rum, du bist herzlich eingeladen und hoffentlich viele von euch auch.
Danke sehr. Wenn du in Berlin bist, komme ich auf jeden Fall vorbei.
Werde ich sein.
Nice. Und euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet auch so viel mitnehmen wie ich. Also ich hang an den Lippen von Timon und hatte das Gefühl, ich kann so viel mehr jetzt auch von einer anderen Perspektive sehen. Und natürlich finde ich, dass man alle Aussagen und auch Tipps eigentlich reflektiert betrachten muss und jetzt auch nicht vielleicht Timon auf ein Podest stellen sollte und denken sollte, du bist jetzt der Gott und du erklärst alles und du hast übermächtige Kräfte. Aber manchmal gibt es ja auch schöne Denkansätze. Dementsprechend, das möchte ich noch ganz kurz mitgeben. Aber hoffe nach wie vor, dass ihr eine schöne Perspektive gewinnen konntet auf das Thema Selbstoptimierung. Und ich sehe euch nächste Woche, denn jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge G-Spot. Wir haben auch alle möglichen Social Media Accounts, auch auf Instagram. Und schreibt uns da gerne, welche GästInnen ihr euch wünscht und welches Thema. Und auch gerne immer Feedback natürlich.
Danke dir für die Einladung. Du bist toll. Das war sehr schön.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben.
Dankeschön.
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, P. Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Ton und Schnitt Konstantin Lange.
Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Joko, und dann hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns ein bisschen, lustige Alltagsbeobachtung, manchmal politisches Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
Naja,
Scheiße.
Auf eine gewisse Art und Weise ist es aber auch abhängend, ne? Ja gut, das ist aber so eine Entwicklung, die man natürlich nicht kommen sieht, wenn man einen Podcast beginnt, wo man aber, wenn man einen Podcast hat, wie wir beide, der jeden Donnerstag erscheint und Sunset Club heißt, sehr dankbar darüber ist, dass zum Beispiel ein Gast wie Kai Pflaume sagt, hast du nicht Bock auf eine Klimmzug-Challenge?
Ja, und jetzt mache ich seit 2,5 Monaten, trainiere ich Klimmzüge, bald ist es soweit, die große Auflösung, habe ich es geschafft, einen Klimmzug zu schaffen, und die Laune ist im Keller bei mir, außer natürlich, wenn wir uns unterhalten miteinander, aber den Rest der Zeit, den ich nicht mit dir Podcast mache, mache ich ja Sport.
Ja, schaltet doch einfach ein und hört rein, wir würden uns sehr freuen und wenn es euch nicht gefällt, sagt bitte keinem.
Diese Folge wurde euch präsentiert von Levi's. Tops und Kleider für Frühling und Sommer in leichten Denim und aus weichen Stoffen.